Die Jäger mobilisieren das gesunde Volksempfinden gegen mich. So also las man schon meinen Bericht vom April 46. Das Teuflische des Ganzen wurde mir jetzt zum ersten Mal im Mai 47 klar. Man versuchte jetzt, das gesunde Volksempfinden gegen mich zu mobilisieren. Denn was nun geschah, war betäubend niederträchtig. Von der besonderen Staatsanwaltschaft wurde jetzt offiziell der Presse mitgeteilt, dass einer der großen, wohl der größten Kriegsverbrecher, ein niederträchtiger Mörder, in einigen Wochen vor Gericht gestellt werde, vor das Sondergericht. Ich schaute die Anklageschrift, die mir in den gleichen Tagen zugestellt wurde, durch. Kein Wort über Verrat von Juden, über Kriegsverbrechen in sonstigem Sinne. Nur das schon erwähnte Geld, das nicht zweckentsprechend, weil den Gebern nicht mitgeteilt, verwandt wurde. Und natürlich, in den letzten Wochen hinzugefügt, weil das Geld allein zu kläglich aussah, die Verhaftung von Leuten, die jenes noch nicht für untergetauchte ausgegebene Geld aufbewahrten. Als Garnierung das Luxusleben im Gestapo-Gefängnis, das natürlich nie umsonst gewesen sein konnte. Man behauptete einfach, ich hätte andere Gefangene in meiner Luxuszelle ausgehorcht und das gehörte dann der Gestapo mitgeteilt. Nun war es aber auch doch so, dass alle Gefangenen sahen und hörten, wie ich lebte, wie die Gestapo mich verwöhnte. Ich selber erzählte unter Gelächter, was ich mir alles leisten konnte. Wenn sie mir dann trotzdem ihre Geschichten erzählten, was sie damals alle aus eigenem Antrieb taten, dann war es ihr eigenes Risiko. Aber diejenigen, die in derselben Zeit oder schon vorher der Gestapo bei den Verhören zu viel gesagt hatten, sahen nun ihre Chance. Dieser Weinreb saß doch schon. Der musste also etwas verbrochen haben. Warum sollte er nicht auch auf sich nehmen, was sonst ihnen angerechnet werden musste? Warum den Weinreb nicht gebrauchen, um sich selber reinzuwaschen? Selber auf einmal zum ausgebeuteten Helden zu avancieren? Denn es war auch sehr schwer, die Folgen ihrer Redseligkeit mir gegenüber zu berechnen. Solche Punkte aber spielten in den Presseinformationen durch die Sonderstaatsanwaltschaft kaum eine Rolle. Der Haupttenor war, dass ich mich schwer an diesen Geldern bereichert hätte. Wiederum Spiegel der Realität. Viele in Holland hatten sich an Judenvermögen sehr bereichert. Von mir war bekannt, dass ich im Krieg kein Geld besaß, es borgen und nachher zurückzahlen musste. Es war bekannt, dass meine Frau jetzt keinen Cent hatte und Geld borgen musste, das ich nachher mit Mühe über Jahrzehnte hinweg zurückzahlte. Mein Name stand nun in den Zeitungen. Kein Wort, dass jedenfalls Menschenleben erhalten, gerettet worden waren. Denn es hat sich schon ziemlich bald herausgestellt, dass es nicht nur Hunderte, sogar Tausende waren. Erhalten meint das irdische, nicht das ewige Leben. Das kann keiner hier auf diese Weise schenken. Am Ende sind die Menschen hier sterblich. Der eine stirbt früher, der andere später, der eine jung, der andere alt und wieder einer an Jahren satt. Dennoch warf man mir vor, dass verschiedene Leute inzwischen tot waren, als ob ich ihnen hier das Reich Gottes versprochen hätte. Das tat ich oft, aber immer wie auch jetzt im Reich Gottes selber und nur dort. Man bat mich, eine Liste der Leute, Juden meist natürlich, aufzustellen, von denen man behauptete, sie seien durch mich gerettet worden. Das wurde wieder eine höchst peinliche Situation. Ich wusste nämlich nur von einer kleinen Minderheit, wie sie hießen. Das waren bekannte Nachbarn. Von den anderen hatte ich vielleicht zum Teil einmal die Namen gesehen, aber da es mir nicht um die Namen ging, sondern darum, dass es Menschen waren, hatte ich sie natürlich nicht behalten. Ich wusste damals zum Beispiel nur, jetzt sind etwa 450 Menschen in Westerbork, die dort von Deportation freigestellt, also gesperrt sind, weil sie meine Namen zur Sperre gebrauchen können. Ihre Namen hatten mit meiner Sperre nichts zu tun. Ich selektierte nicht. Ob einer ein Kommunist war, war mir vollkommen egal. Er war ein Mensch. Ein frommer orthodoxer Jude ging nicht vor. Er war auch ein Mensch. Wenn der Kommunist zuerst war, war er zuerst. Schwarzhändler, Turner, Tänzerinnen, Gelehrte, Dirnen, Kaufleute, alle kamen zu mir, als sie sich in Not zu befinden glaubten. Aber sie haben doch die Namen notieren müssen, damit sie nachher Beweise haben, Listen mit den Namen der Geretteten, hielt man mir höhnisch vor. Dann kennen sie mich wirklich nicht. Ich habe keinen Moment an Vorsorge für den Nachkrieg gedacht. Ich wollte mein Leben retten, das Leben von meiner Frau und meinen Kindern und von allen Menschen, die meinen Weg kreuzten und dachten, sie könnten sich durch die auf meinen Namen lautende Sperre für einige Zeit vor Deportation schützen. Aus den Lagerkarteien von Westerbork und aus anderen Dokumenten geht hervor, dass allein in Westerbork weit über 2000 Menschen durch mich Aufschub erhielten. Und viele scheinen dadurch sogar den Krieg überlebt zu haben. Dass Herr X sich 1956 in der Badewanne seine Adern durchgeschnitten hat aus geschäftlichen Schwierigkeiten, ist doch nicht meine Sache. Obwohl ich, als ich davon hörte, es sehr bedauert habe. Und dass Herr Y sich 1958 auch aus finanziellem Pech durch den Kopf geschossen hat, was kann ich dafür? Fragen Sie Gott. Aber der wird Ihnen auch keine Antwort geben. Dem einen reichte der Aufschub, um dann nochmal 45 zu erleben, dem anderen reichte es eben nicht. Warum kam die Invasion erst am 6. Juni 1944, die Befreiung Belgiens, Frankreichs im August, September 1944 und die Hollands erst im April, Mai 1945? Ich tat, was mir zu tun gegeben wurde. Wenn es in meiner Macht gestanden hätte, wären alle Juden gerettet worden, alle Russen, alle Polen, alle Deutsche. Die Geschichte ist in Gottes Hand. Ich weiß nur, dass Gott andere Maßstäbe hat als wir. Ich glaube an die Güte von Gottes Maßstäben. Also, eine Liste von Dankbaren haben Sie nicht. Ist man Gott dankbar, dass man jeden Tag noch lebt und gesund ist? Manchmal schon mit dem Mund. Gott aber kennt vielleicht auch Dankbare in ihren Herzen. Es sollen doch mit all den Leuten, die ins Ausland fliehen, die untertauchen konnten, noch viele, unzählige mehr sein. Ihre Freunde behaupten, es seien zumindest vielleicht 5000. Mag sein, ich mag diese Art Statistik nicht. Wie oft hat man indirekt Einfluss auf Menschen? Durch ein Lächeln, durch eine Gebärde, durch ein Wort. Und nicht nur, damit sie nicht deportiert wurden. Wir vergessen, dass der Mensch doch nicht nur dazu da ist, nicht deportiert zu werden. Dass der Sinn seines Lebens doch ein viel weitergehender sein könnte. Meinetwegen waren es zusammen etwa 5000, aber ich wäre genauso glücklich, wenn es 5 wären oder wenn auch nur einer hätte weiterleben können, Gott begegnen, hier die Freude der Ewigkeit des Himmels hätte erleben können. Man kann so nicht zu zählen anfangen. Ich bin aber sicher, dass es keinen gibt, der auch nur annähernd sagen kann, er habe 200 oder 500 Leute, die er nicht kannte und die er gar nicht dazu auswählte, für einige, meist längere Zeit dem Zugriff der Gestapo entziehen können, wodurch und gewiss auch durch ganz andere Glieder der Kette eine so große Anzahl noch leben, wenn sie, wie es in Märchen oft heißt, noch nicht gestorben sind. Dieses Gespräch hat natürlich auf diese Weise niemals stattgefunden. Es ist eine Zusammenfassung vieler Gespräche im Laufe von vielen Jahren und von meinen Gedanken über diese Fragen. Es war damals sogar so, dass man von geretteten Menschen gar nicht sprach. Das allein war schon gespenstisch. Obwohl viele davon wussten, obwohl es in privaten Kreisen bekannt war, wurde es offiziell immer totgeschwiegen. Auch diese Leute hätten als solche eigentlich nicht da sein dürfen. Auch diese Leute wurden zu Unpersonen. Andererseits aber hat man das offiziell natürlich nicht geleugnet. Auch wenn von den Geretteten später in Zeitungen und in Büchern geschrieben wurde, es also ganz allgemein bekannt war, wurde es nie je von der Staatsanwaltschaft oder von der Regierung publiziert. Mit mir wurde diese positive Seite nie besprochen. Man spürte, daran war nicht zu rütteln. Nur musste man versuchen, mir sehr viel Negatives anzulasten. Und das tat man vor der Verhandlung und vor einem Urteil auf Pressekonferenzen und mit Hilfe von Pressekommuniqués. Man verschwieg also nicht nur überhaupt, dass vieles auch etwas Gutes gewesen sei, sondern man erweckte obendrein auch noch den Eindruck, als ob ich ein Massenmörder in Auschwitz selber gewesen sei und dass ich im Gefängnis allerlei tapfere Helden durch Zellenspionage, wie es dann hieß, es gab außer mir keinen zweiten derartigen Fall, sofern mir bekannt ist, der Gestapo ausgeliefert hatte. Als ob das alles schon erwiesen sei. So erzeugte man, und es ist bekannt, wer das tat, im Sinne von Goebbels und von Streicher, Volksstimmung. Was wussten die Leute? Sie lasen ihre Zeitungen, die jetzt doch keine Nazi-Zeitungen mehr waren, und glaubten, wie brave Bürger nun einmal sind, das alles. So wurde 1 bis 2 Wochen vor der Sitzung des besonderen Gerichtshofes alles nett vorbereitet. Konnten der Anwalt oder ich Gegendarstellungen geben? Nein, das ging nicht. Die eine Zeitung antwortete höflich, es gebe keinen Platz, die Sache sei doch noch sub judice, dann tue man solches nicht. Die andere Zeitung überhaupt antwortete nicht und wieder eine andere schrieb, man glaube den Behörden und Kriegsverbrecher bekämen keinen Platz in ihrer Zeitung. In dieser Stimmung kam es zum Prozess. Dort sah ich zum ersten Mal den aus Indonesien gekommenen Sonderstaatsanwalt. Ich brauche hier den Verlauf des Prozesses nicht zu beschreiben. Es war mir gleich klar, dass diese Sonderrichter einfach keine Zeit oder kein Interesse gehabt hatten, meinen Bericht, der bei den Gerichtsakten war, zu lesen. So waren die Zeugenverhöre auch sinnlos. Wenn sie von mir Gutes erzählten, dass sie durch mich gerettet, von mir mit Geld unterstützt worden seien, dass ich ihnen Gelegenheit zum Untertauchen oder zur Flucht geboten hatte, hörte man kaum zu. Der Präsident machte den Eindruck, als ob er schliefe, ließ sie reden, fragte kein Wort. Traten aber die Zeugen der Anklage in den Zeugenstand, wurden sie viel gefragt, damit sie mehr und mehr sagen konnten. Da herrschte lebhaftes Interesse. Es gab aber, Pech für die Anklage, niemand, der ernsthafte Vergehen von mir bezeugen konnte. Tatsächlich, der Berg hatte eine Maus geboren. Was aber stand in den Zeitungen? Für die Journalisten galten weiterhin die Informationen der Sonderbehörden. Behörden lügen per Definition nicht. Es gab kaum ein Blatt, das etwas vom Verlauf der Sitzung schrieb. Kein Journalist wusste, trotz meiner drei Berichte, etwas von der Realität, wie ich sie beschrieben hatte, gestützt auf Dokumente, auf Zeugen. Der Staatsanwalt hielt dann ein Plädoyer. Es zeigte sich, dass er persönlich keine Ahnung von jenen Kriegsjahren hatte, dass er eigentlich im Namen eines Auftraggebers oder einer Gruppe von Auftraggebern sprach. Ich erinnere mich noch, dass er von meiner Aktivität im Krieg als von einer großen Tragödie sprach. Und alles Übrige war dementsprechend. Er nannte keine Fakten, er machte nur Stimmung. Am Ende wurde seine Strafrede als Kommuniqué der Presse ausgeteilt. Und er forderte 10 Jahre Gefängnis und Verlust aller Bürgerrechte. Mein Anwalt sprach ruhig und sachlich. Kein Redner, aber ein anständiger Mensch. Das wirkliche Ausmaß der Sache verstand er auch nicht. Er hatte während des Krieges, wie ich schon erwähnte, Bücher geschrieben, hatte nie vorher von mir gehört. Er hatte die Verteidigung übernommen, weil ihn die Weise beeindruckte, in der Uriel Birnbaum meinen Fall erklärte, der die Mentalität der sich schuldig fühlenden Holländer durchschaute. Man fand die geforderte Strafe nach all dem, was vom Staatsanwalt vorgebracht worden war, noch gering. Man hatte mit Todesstrafe gerechnet. Ich dachte bei mir, die sind alle krank. Krank von doppelter Schuld, erst einmal ihre Haltung im Krieg und jetzt ihre Haltung gegen mich. Sie werden schon einmal zu sich kommen. Nur noch etwas Geduld. Das Urteil sollte in 2 Wochen gesprochen werden. Wieder im Gefängnis fuhr ich gleich mit dem Schreiben meiner Notizen über die Tora fort. Der Prozess war eine Störung gewesen. Nach 2 Wochen dann das Urteil. Nun, es war keines. Irgendwie spürte man doch, dass es so nicht ging. Es war dem Staatsanwalt mit all seinem Geschrei nicht gelungen, etwas Stichhaltiges gegen mich zu beweisen. Große Worte genügten nicht. Man wollte nicht in die Nähe eines Volksgerichtshofs der Nazis rücken. Man ahnte, dass vielleicht andere dann ein großes Geschrei machen würden. Da der Staatsanwalt von der größten Tragödie der Kriegszeit gesprochen hatte, sein Strafantrag dem aber noch nicht entsprach, wollte der Gerichtshof doch etwas mehr Klarheit in der Sache haben. Man ernannte extra einen besonderen Untersuchungsrichter, der nun ganz selbstständig untersuchen sollte, ob ich, wenn ausgiebig davon gesprochen wurde, nicht doch Verrat begangen, vor allem auch Juden, an die Gestapo verraten hatte. Damit gab der Gerichtshof zu erkennen, dass im Prozess und in der Voruntersuchung keine Beweise geliefert worden waren, dass vom Staatsanwalt zwar sehr viel behauptet worden war, dass aber Rätsel blieben. Und so wurde ein Richter, ein älterer mit viel Erfahrung, ernannt. Ich spürte schon die ganze Zeit, man konnte mich noch nicht gehen lassen. Es war nach allen Seiten zu peinlich. Man sah auch ein, dass man dieses Gebiet aus dem Krieg noch nicht genügend, vielleicht gar nicht kannte. So ging der Mai 47 ohne Urteil vorüber. Der Richter begann sich jetzt mit dem Vernehmen von Zeugen einzuarbeiten, die zu wissen vorgaben, wann, wo und wie ich in den Jahren 40 bis 45 Menschen, besonders auch Juden, verraten hatte. Dazu habt ihr ja schon 2 Jahre Zeit gehabt, dachte ich mir, 2 Jahre, die ihr mich in Untersuchungshaft festgehalten habt. Mein Anwalt hatte inzwischen das Dossier zur Einsicht bekommen. Es gab darin Dutzende von Beschuldigungen gegen mich, von Juden, von Holländern, von Deutschen. Die Polizei hatte sie, da man unbedingt Beweise gegen mich brauchte, sorgfältig herangezüchtet und untersucht. Und sie musste fast alles als lächerlich, als unmöglich fallen lassen. Woher also neue herholen? Die Staatsanwaltschaft setzte große Inserate in die Zeitung, in denen dringend Zeugen gegen mich gesucht wurden, wo aufgefordert wurde, gegen mich auszusagen. Die Zeitungsberichte über meinen Fall, vom gleichen Staatsanwalt inspiriert, sollten die Aussagelust stimulieren. Die meisten Aussagen waren aber schon in der Gerüchtezeit Juni 45 bis April 46 gemacht und untersucht worden. Dass jetzt nach 2 Jahren noch etwas kam, glaubte ich kaum. Vielleicht weitere Lügen, doch die hatten kurze Beine. Denen, die mich fälschlich beschuldigt haben, ist nie etwas geschehen. Sie sind auch nicht wegen Meineids zur Rechenschaft gezogen worden, obwohl das öfters der Fall war. Man hatte jetzt Zeit. Ich saß, und das war für die Behörden angenehm. Und ich hatte einen fruchtbaren Sommer mit meinen Notizen und Erlebnissen. Einige Male wurde ich auch Zeugen gegenübergestellt. Das Resultat im Oktober 47, man nahm sich doch Zeit, lautete, es ist nichts von Verrat erwiesen. Auch nach ausgiebigen Vernehmungen, Gegenüberstellungen blieb von allem nichts übrig. Peinlich, immer peinlicher für die Behörde. Nun musste ein zweites Mal der Sondergerichtshof tagen, ein neuer Prozess, gestützt auch auf die Untersuchungen vom Sommer und Herbst 47. Der Sonderstaatsanwalt war bedeutend ruhiger, obwohl immer noch nur anschuldigender Laie. 2 Wochen vergingen wieder bis zum Urteil. An der ganzen Stimmung erkannte ich immer klarer, dass man nach Motiven suchte, mich weiterhin von der Welt zu isolieren. Es war unmöglich, mich irgendwie freizusprechen. Das konnte nach allem, was geschehen und publiziert war, nicht möglich sein. Nun, das Urteil lautete jetzt auf 3,5 Jahre. Man konnte gut rechnen, denn 1/3 der Strafe wird im Allgemeinen abgezogen. Wenn 2/3 blieben, konnte ich also gleich nach Hause, denn genau die hatte ich schon in Untersuchungshaft verbracht. Der Staat hätte das Gesicht gewahrt. Man sperrt in Holland einen Menschen nicht umsonst ein. Auch in anderen Fällen war die Praxis die gleiche. Aber die Sonderbehörden waren mit diesem Urteil nicht zufrieden. Ich jetzt nach Hause? Nein, der musste bleiben. Zu viele Leute hatten einfach Angst vor mir. Warum? Man hatte doch erfahren, dass ich nichts gesagt hatte. Ein schlechtes Gewissen macht aber immer Angst, macht aggressiv, panisch aggressiv. Und so riskierte man, den Staatsanwalt zu beauftragen, Berufung einzulegen. Bisher war vom wirklichen Sachverhalt noch nichts herausgekommen. Die Zeitungen wagten nicht oder sie fanden es der Mühe nicht wert, gegen die Behörden zu schreiben. Leute mit anderer als allgemein vorherrschender Sicht auf den Krieg erhielten keine Möglichkeit zu publizieren. Es herrschte immer noch das krankhafte Sich-Übertreffen in Heldentum. Jeder war doch Widerstandskämpfer gewesen, hatte auf der Straße Deutsche erschlagen, hatte Juden gerettet, für den Intelligence Service gearbeitet, spioniert, sabotiert. Es wäre interessant, die Zeitungen aus jenen Jahren zu sammeln und die Artikel voller Heldentum zu lesen. Soll man darüber nun weinen oder lachen? Das war die Episode »Die Jäger mobilisieren das gesunde Volksempfinden gegen mich«. Die nächste Episode heißt »Der Skandal wird aufgedeckt«.